Wir grüßen euch da draußen, ihr Helden des Abwassers, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Heute soll es mal um die ganz großen Themen gehen in Deutschland. Und ja, Daniel, warum? Was für ein Thema haben wir heute und warum?
Ich leite das Thema mal anders ein. Ich hab mir ja noch diese Reportage angeguckt, ne? Das blaue Wunder. Und da wird ja auch davon gesprochen, bald ist das alles zu Ende, ne? Wir befinden uns im Endstadium, dann sind die Bauvorhaben erledigt. Und ich frage mich an dieser Stelle gleich mal am Anfang, wenn so viele Kapazitäten von den Bauunternehmen, die da sind, wieder frei auf dem Markt verfügbar sind, haben wir dann mit sinkenden Baupreisen zu rechnen in Deutschland? Also, ihr merkt schon, das Thema wird groß sein, was wir jetzt haben. Also herzlich willkommen, also auch mit den Gästen. Ja, ich würde sagen, wir holen die Gäste gleich mit dazu, Klaus, oder?
Ja, dann holen wir doch mal zuerst den Sebastian dazu. Sebastian, stell dich mal vor, du hast dir ja das Thema heute gewünscht. Stell dich mal vor, warum, wer bist du, wo kommst du her und worüber reden wir heute?
Ja, grüß euch beide nochmal. Erstmal vielen lieben Dank an dieser Stelle für die Einladung. Ich verfolge jetzt euren Podcast schon ein bisschen, weil ich finde es super cool, mal einen deutschen Podcast vielleicht am Anfang zu sagen, darüber zu finden. Bisher kannte ich immer dieses Words on Water, falls ihr es auch kennt, und ja, Hab immer gesucht, gibt's das für Deutsch, und hab dann euch gefunden. Dann kam ja auch so der Kontakt zustande. Deswegen erstmal vielen Dank für die Einladung. Das Thema selber, wir haben ja drüber gequatscht, du hast gefragt, so, was ist so ein cooles Thema, meinte ich, ey, unbedingt Emscher-Umbau. Zu meiner Person selber, ich arbeite in Herten im Tiefbauamt, bin hier zuständig für, also als Planungsingenieur, bin zuständig als Schnittstellenkoordinator zwischen der Emscher Genossenschaft und der Stadt Herten und was mache ich noch so? Versickerungsmanagement mache ich noch.
Richtung. Und du hast nicht zu deinem Alter gesagt, du würdest auch gut noch in die junge DWA passen, oder?
Ja, also mit 30 Jahre alt.
Genau. Da bist du ja hoffentlich schon mal beim Stammtisch gewesen und wenn nicht, ist das jetzt die Verpflichtung, beim nächsten Mal dabei zu sein.
Lad mich gerne ein.
Ja, und zu dem Thema, du hast dir das ja gewünscht, haben wir gedacht, da müssen wir natürlich auch jemanden einladen, der da professionell zu was erzählen kann. Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Gast, und zwar dem Uli Petzel. Uli, stell dich auch mal vor, warum bist du der Experte nicht nur für die Emscher Genossenschaft, sondern auch für Herten vielleicht?
Gerne. Hallo zusammen, freue mich, dass ich bei euch sein kann. Hab mich sehr gefreut, die Einladung zu bekommen, 49 Jahre alt. Ich war 12 Jahre Bürgermeister in Herten. Habe also dort eine ganze Menge an Projekten mitbekommen, habe den Emscher-Umbau von kommunaler Seite aus gesehen mit den Baumaßnahmen, die auf Herthener Stadtgebiet seit den End-90ern, Anfang 2000ern dann stattfinden, und bin jetzt im sechsten Jahr Chef der Emscher-Genossenschaft und dort dann sozusagen verantwortlich für das Zu-Ende-Bringen des Emscher-Umbaus. Immerhin eines der größten deutschen Infrastrukturprojekte mit rund 5,5 Milliarden Euro Budget.
Ja, herzlich willkommen. Also freut mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, Klaus, nachdem wir jetzt die Gäste vorgestellt haben, Emscher-Kanal allgemein, was fällt dir darüber ein? Also ich persönlich muss mal die erste Anekdote zum Emscher-Kanal, die ich habe. Ne? Ich fahre immer gerne auf Festivals und zum Beispiel das Rockhard-Festival gibt es. Das ist ja in der Nähe von Essen, Gelsenkirchen. Und wenn man in Essen übernachtet, sind dann mit der Straßenbahn nach Gelsenkirchen gefahren, da wo es stattfindet. Und dann geht man auch noch so am Emscher-Kanal vorbei. Und dann fragt man sich, hey, warum ist das hier alles so eingezäunt? Ne? Also das waren meine ersten Fragen damals. Ne? Warum ist das hier alles so eingezäunt? Warum ist das von der geruchlichen Seite her nicht so das Optimum, wenn man das mal schön beschreiben will? Und so wurde ich das erste Mal mit dem Emscher-Kanal konfrontiert. Klaus, wie war das bei dir?
Ich kann das noch genau sagen, wie ich das erste Mal vom Emscher-Umbau gehört habe. Ich meine, ihr seid damit aufgewachsen, Sebastian und Uli, ihr seid damit aufgewachsen. Ich persönlich habe von meinem Chef damals, unser Chef von Unitechnics, hat mir damals gesagt, ja, Emscher-Umbau, das ist eines der größten Projekte ever und so. Und hat dann gesagt, ja, was heißt denn das jetzt? Ja, da wird ein offener Abwasserkanal, wo jetzt die Abwasser durch das ganze Ruhrgebiet läuft, umgebaut unter die Erde. Und ich habe bei mir stieg's aus wie offener Abwasserkanal durchs ganze Ruhrgebiet. Da habe ich dann gedacht, dritte Welt? Wo sind wir? Was ist hier los? Das war so ungefähr, da war ich ein halbes Jahr in der Abwasserbranche. Ich habe da noch keine Ahnung gehabt, aber ich habe gedacht, für mich hat sich das wie dritte Welt angehört. Weil ich dachte, das gibt's doch nicht bei uns in Deutschland.
Das ist schon krass, ne? Das ist schon auch dritte Welt, wie Mittelalter eigentlich, denkt man sich. Aber tatsächlich dann meines Erachtens nach wegen den Bergsenkungen, ne? Dass sie es damals nicht unter die Erde verlegen konnten.
Man muss das mal technisch erklären, genau. Erklärt das doch mal vielleicht für uns als nicht Nordrhein-Westfalen oder speziell aus, wenn man aus einer Gemeinde dort am Emscher-Kanal kommt. Warum ist das so? Warum gibt es den Emscher-Kanal? Und warum ist das alles so?
Wir haben auf einer Fläche von 842 Quadratkilometern Bergsenkung im Ruhrgebiet. 842 Quadratkilometer. Und dort hat sich sozusagen eine Bodenbewegung ergeben, minus 8 bis 28 Meter.
28 Meter, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Das ist
Und das bedeutet natürlich, dass die normale Fließrichtung von Gewässern völlig zerstört wurde. Und im 19. Jahrhundert, als dann hier Bergbau und Stahl groß explodierten, kamen die Menschen aus Schlesien, aus Ostpreußen, aus aller Herren Länder, noch nicht, aber immerhin aus Polen noch hierhin, haben hier gearbeitet. Es gab eine riesige Bevölkerungsexplosion und gleichzeitig trat die Emscher, weil sie vielkurvig war, Ambiscara ist der lateinische Name der Emscher, die vielkurvige, immer über die Ufer und die ganzen Abwässer waren natürlich in der Emscher drin und das konnte natürlich kein Zustand sein. Und dann gab es die vielen Epidemien, Cholera, Typhus hier im Ruhrgebiet, das Deutsche Hygieneinstitut ist dann in Gelsenkirchen auch entstanden. Man hat sich dann gefragt, wie kann man eigentlich eine vernünftige Situation herstellen? Unterirdische Abwasserkanäle konnte man nicht bauen wegen der Bergsenkung. Und dann hat man gesagt, okay, man nimmt das gesamte Flusssystem der Emscher auf über 400 Kilometern Länge, Haupt- und Nebenläufe, und baut das technisch aus zu einem offenen Abwasserkanal. Wunderschönes V-Profil, Betonsohlschalen, ganz großartig. Und damit war das Thema dann gemacht und man hat das getan. Man hat den ersten Emscher-Umbau gemacht. Das war auch der Grund, die Emscher-Genossenschaft zu gründen, weil die einzelnen Bergbautreibenden oder Kommunen das alleine nicht hätten hinbekommen. Und so hat man uns dann gegründet 1899 und dann hat man ab 1904 mit dem berühmten Mittelhoff-Plan dann die Emscher zum offenen Abwasserkanal ausgebaut. Und das war damals Stand der Technik. Das war hochmodern. Das war günstig, und gleichzeitig für die Gesundung der Bevölkerung positiv, von den Gerüchen mal abgesehen. Und gleichzeitig hat es zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands enorm beigetragen.
Okay, das hat ja vielleicht auch diesen ganzen Bergbau und so weiter erst möglich gemacht, ne? Das sind ja die Randbedingungen des Ganzen, ne? Und jetzt ist es ja so, dass in der Emscher Genossenschaft alle Mitglied sind irgendwie, ne? Auch Herten. Also
ja, genau, wir sind ein Mitglied der Genossenschaft. Ist soweit geregelt, wir zahlen einen Mitgliedsbeitrag und das ist so ein, ja, eine Win-Win-Situation, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, lebst du dann auch in der Nähe vom Emscher-Kanal?
Nicht direkt, also ich wohne in Essen, Holzhausen, bin da eher an der Ruhr als an der Emscher dran, kenne aber die ganzen Stories von Leuten, die an der Emscher leben, vor allem früher noch mit einer Köttelbecke. Geruch ist schon so ein Ding, was man angesprochen hat. Also es ist schon krass, würde ich sagen, wenn du mit Leuten von früher redest, wie es eben früher empfunden würde und wie es jetzt wird. Das ist ja, wie soll ich sagen, von eine recht große Differenz von einem Gewässerleben, was als negativ empfunden wird, hin zu einem Gewässerleben, was als positiv empfunden wird.
Okay. Also mich hat das ja diese Reportage beeindruckt. Ne? Also da bist du, Uli, du bist ja auch da aufgetreten. Wer das jetzt zuhört, schaut euch die vielleicht an. Der WDR hat das gedreht, die heißt Das Blaue Wunder, das hat ja Daniel vorhin auch schon angesprochen.
Gibt's in der ARD-Mediathek?
Da wird das ja super erklärt, in der Mediathek, genau. Und mich hat das so beeindruckt, dieses Zusammenspiel aus Umwelt und aus Technik, ne? Irgendwie so. Das ist ja das, warum wir alle in der Abwasserbranche irgendwie sind, ne? Als Umweltingenieur sage ich jetzt mal. Wie ist das, weiß ich nicht, wie ist das so, wie sieht man das so, du bist ja dann jetzt verantwortlich, Uli, musst es über die Ziellinie bringen. Wie sieht das aus? Oder man hat dich so ein bisschen da sprechen hören, wie siehst du das generell?
Das ist natürlich ein Sensationsprojekt, das muss man so offen sagen. Das ist einfach in historischen Dimensionen. Der erste Emscher-Umbau hat dazu gedient, das Ruhrgebiet ökonomisch handlungsfähig zu machen und Deutschland damit auch. Und der zweite Emscher-Umbau ist jetzt das Zeichen dafür, dass wir Strukturwandel können, dass wir Natur zurückbringen können und dass wir gleichzeitig als Abwasserbranche auch viele Mehrwerte schaffen können. Nicht nur, indem wir einfach eine Abwasserinfrastruktur schaffen, Kanäle bauen, Pumpwerke, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken, was auch immer, Kläranlagen, sondern wir erreichen damit eben auch eine hohe Biodiversität, ökologische Artenvielfalt, ökonomische Effekte, Tourismus, Städtebau, Mitmachen. Wir verändern die ganze Region damit und das als Gemeinschaft. Das sind ja nicht wir alleine, das sind die Kommunen, die bei uns Mitglied sind, die da mitmachen. Und alle haben natürlich ein hohes Bewusstsein davon, wie viel Spaß das macht. Und wenn man sich die Dimensionen nochmal des Emscher-Umbaus anguckt, wir bauen insgesamt 436 Kilometer Kanäle. Also von hier, unserer Hauptzentrale in Essen, bis nach Paris machen wir einen großen Kanal. Teilweise bis zu 3,50 Meter Innendurchmesser haben wir bei den Geschichten. Wir renaturieren dann 340 Kilometer Bachläufe. Wir haben 4 riesige Kläranlagen gebaut. Wir öffnen dann unsere Betriebswege und machen dann mal eben noch 200 Kilometer Fuß- und Radwege daraus. Wir sind jetzt so auf der Zielgeraden, neben den vielen Pumpwerken und weiteren Sonderbauwerken, die wir haben, natürlich auch dabei, jetzt schon die nächsten Dinge vorzubereiten. Hochwasserschutz ist natürlich ein wichtiges Thema. Wie gehen wir weiter damit um? Auen, Flächen entlang der Emscher, mitten in der großen Industrieregion, die reinzubauen. 4. Reinigungsstufen auf den Kläranlagen werden jetzt gerade geplant. In 2,5 Jahren müsste die erste dann fertig sein. Also da kommen jetzt ganz, ganz viele weitere Themen hinzu. Und das ist natürlich einfach begeisternd dabei zu sein, weil man was tut, was alle Menschen schön finden.
Es fing ja mit diesem großen Versprechen an, ne? Wer hat das denn gegeben? Oder ich habe es nur so, wir haben als Emscher-Genossenschaft dieses Versprechen gegeben. Das war so in diesem Film, kam das so rüber, als ihr dann dieses, oder wo kam das her? Das ist dann in den 80er Jahren schon, sollte das ja anfangen, ne, mit der Renaturierung.
Ich habe damals Ende der 80er Jahre ausgelöst über den damaligen Städtebauminister Christoph Zöpel die Idee einer internationalen Bauausstellung, IBA Emscher Park, so sollte sie heißen. Und die Idee an der mehr oder weniger schwierigsten, man kann auch vielleicht sagen, schäbigsten Stelle in Nordrhein-Westfalen eine internationale Bauausstellung zu machen, war schon mutig. Und dann zu sagen, okay, Bergsenkungen haben nachgelassen, wir können jetzt die günstige, offene Abwasserführung austauschen, wir können renaturieren. Das war sensationell, dann hat man einen Plan gemacht. Und dann hat man gesagt, okay, 30 Jahre habt ihr Zeit, 92 war der erste Spatenstich, mit Karl Ganser, dann auch dem Chef der IBA Emscher Park. Und dann sollt ihr die Abwasserfreiheit 30 Jahre später erreicht haben. So, und jetzt sind wir ein halbes Jahr davor und werden, auch wenn wir vielleicht 1, 2, 3 Provisorien haben werden, am Ende das aber schaffen. Und dann ist das gesamte Emscher-System vom Abwasser befreit.
Das passt ja genau zu dir, Sebastian, oder? Die 30 Jahre.
Ich habe die Geschichte. Ja, schon, ist ein Generationenprojekt. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind gerade auf der Ziellinie eigentlich, die Abwasserfreiheit herzustellen. Es ist, ich glaube, was der Petzl gerade auch nochmal wirklich betont hat, ist, dass es dieses Versprechen ist, an die nächste Generation Abwasserfreiheit herzustellen und auch diesen Wandel herzustellen hin zur Begehbarkeit der Emscher, also sprich diese Lebensqualität wieder zurückzugeben. Das finde ich so beeindruckend und gerade auch, was der Petzl erwähnt hat, die Synergien, die dabei geschaffen werden, das ist krass. Also wir haben auf der einen Seite nicht nur ein Gewässer, was man wieder erreichen kann, wir haben Tourismus, was daran stattfindet, Radverkehr, der daran stattfinden kann, aber auch andersrum eine Sensibilisierung, die stattfindet. Also sprich, dass den Leuten wieder bewusst wird, was dieses Gewässer für einen macht. Also ich weiß nicht, was sie zum Beispiel das blaue Klassenzimmer hatte ich letztens ein Gespräch mit jemandem von der Emscher Genossenschaft, ich glaube, dem Herrn Und man, das ist so ein Ding, dass man an der Emscher es schafft, Kinder an die Emscher zu kriegen, um denen bewusst zu machen, was so ein Gewässer eigentlich ja mit sich bringt.
Da müssen wir noch gucken, wie wir das in Herten machen, ne?
Ja, ich fände es super, wenn wir das machen würden. Ich hatte tatsächlich mit einer Kollegin drüber gesprochen, das am Holzbach vielleicht zu installieren. Also wenn wir da übereinstimmen könnten, finde ich toll. Ja.
Macht einfach einen Vorschlag und schickt ihn uns rüber.
Ja, okay, machen wir. Nee, ich kenne es selber auch. Also gerade die Sensibilisierung. Ich habe in dem Projekt Essen macht's klar als Wasserbotschafter auch ein Jahr lang, ja, sag ich mal, ehrenamtlich unterwegs an Klassen gewesen. Und ich finde es immer ein bisschen krass, wenn du mit Jüngeren sprichst, dass denen das nicht bewusst ist. Also am Anfang geht schon die Richtung, kann ich Leitungswasser trinken? Das ist so eine Frage, die viele echt verneinen. Und vielen ist ein Wasserkreislauf überhaupt nicht bekannt. Denen ist nicht bekannt, wenn ich die Toilettenspülung drücke, wenn ich was die Dusche verlässt, wie dann eigentlich der Werdegang des Wassers ist hin zur Klärung und wieder in die Gewässer zurück. Und ich finde immer, wir jetzt hier auch, also als Planungsingenieure, die dafür sorgen, dass das Wasser nicht ins Gewässer kommt, wir bieten End-of-Pipe-Solutions an. Also das ist natürlich viel, viel besser, wenn man es hinkriegt, gerade auch mit Hinblick vierte Reinigungsstufe, Spurenstoffe, dass die Sachen gar nicht mehr erst ins Abwasser gelangen, sondern dass wir da die Konzentration von vornherein verringern. Und da sind natürlich solche Aktionen, Projekte wie ein blaues Klassenzimmer Gold wert. Und das meinte ich vorhin, dass diese Synergien geschaffen werden. Also wir haben nicht nur einen Fluss, der erneuert wird, sondern drumherum kommen sehr, sehr viele Connections eigentlich zustande und viele Leute, die sich dafür begeistern und die man dann auch mitnehmen kann und auch so ein Bewusstsein eben dafür schafft, auf der einen Seite Ruhrgebiet, auf der anderen Seite eben Emschergebiet.
Erklär das doch mal, was ist blaues Klassenzimmer? Was ist das? Ihr habt jetzt beide davon gesprochen. Ihr wisst wahrscheinlich beide, was damit gemeint ist, aber vielleicht wissen die Zuhörer das noch nicht so.
An einem Fluss oder Bach, je nachdem, bauen wir so eine Art halbrunde Arena mit großen Steinen, dass Kinder sich draufsetzen können, dass sie aber auch einen Zugang zum Gewässer haben und dann über entsprechende Kooperationen mit Kitas und Schulen stellen wir dann Lehrmaterial zur Verfügung, damit man im Fluss ein bisschen keschern kann, sich die Arten anschauen kann, das ist also das ganze Bacherleben und der Umgang, wie funktioniert ein Gewässer, dann wirklich so direkt vor Ort stattfinden kann. Wir haben jetzt am Hahnenbach, in Gladbeck, in Haltern am See, in Dortmund, in der Nähe des Phoenixsees, an der Emscher verschiedene blaue Klassenzimmer schon gebaut. In Bottrop wird dieses Jahr noch eins eingeweiht und an vielen weiteren Stellen planen und bauen wir das gerade in Kamen, in Hamm, in Dorsten, in Mahl, an möglichen Stellen und wir wollen damit sozusagen wirklich dieses Thema Natur erleben und vor allen Dingen dann eben Wasser und Wasserkreislauf und Gewässer erleben, besonders stärken.
Mich würde nochmal an dieser Stelle interessieren, ne? Ich merke, dass die Euphorie ist ja da, ne? Mit dieser Renaturierung und dem Emscher-Kanal. Denn jetzt, es gibt ja ganz viele Zuhörer, die jetzt gar nicht im Ruhrgebiet groß geworden sind, die aus anderen Regionen, aus Deutschland herkommen. Wie kann man sich das grundsätzlich nochmal vorstellen, diesen Emscher-Kanal? Von wie vielen Millionen Einwohnern sprechen wir, die der Emscher-Kanal überhaupt aufnimmt, damit man mal ungefähr ein Verhältnis hat, ne?
Ja, also wir haben Folgendes gemacht. Wir haben von Dortmund bis Dienstlaken einen großen zentralen Kanal gebaut, der von Osten nach Westen entlang des Emschertals geht. Der ist über 50 Kilometer lang, an einigen Stellen redundant, also doppelt gebaut. Bergmännischer Vortrieb, 8 bis 40 Meter unter der Erde. Der fließt dann unterhalb vom Kanal, der Autobahn, der ICE-Strecke entlang. Und nimmt das Abwasser von 2,4 Millionen Menschen auf, also locker mal 2,4 Millionen Einwohnerwerte plus dann eben industriell-gewerbliche Abwässer in ungefähr nochmal gleicher Größenordnung. Und dann kommen von Norden nach Süden und von Süden nach Norden die Hauptsammler, die aus den Städten dann das Abwasser aufgreifen und in diese zentrale Abwasserautobahn hineinführen. Und entlang dieser zentralen Abwasserautobahn stehen dann drei Kläranlagen in Dortmund, in Bottrop und in Dienstlaken, sodass dann an den Stellen das Abwasser der Region dann geklärt werden kann und dann künftig in die renaturierte Emscher eingeleitet werden kann. Das ist im Kern die Konstruktion, die wir hier haben. An einigen Stellen gibt es dann noch große Pumpwerke, die dann das Abwasser teilweise aus 45 Meter Tiefe dann noch heben, damit es dann, wieder in den Kanal, der dann runter, ein Stück angehoben, wieder runter fließt oder in die Kläranlage geht. Mhm.
Und wie wurden Sie, Herr Petzel, ich habe das, Sebastian hatte das ja erzählt, wie er das erste Mal konfrontiert wurde mit dem Emscher Kanal. Wie sind Sie das erste Mal, okay, Sie waren Bürgermeister in Herten, aber wie wurden Sie das erste Mal konfrontiert? Haben Sie das vielleicht schon zur Jugendzeit auch gehabt? Ja, das würde mich nochmal...
Also ich bin in Herten-Westerholt groß geworden und wenn ich mit meinem Vater eine Fahrradtour gemacht habe oder spazieren gegangen bin, dann war das nämlich immer am Holzbach entlang und da floss eben auch so eine kleine Köttelbecke entlang. Und das war natürlich dann, wenn ich mit meinem Vater unterwegs war, bin ich nicht rübergesprungen, aber wenn wir dann als Kinder unterwegs waren, war es natürlich ein beliebtes Spiel, dann rüber zu springen über das stinkende Abwasser. Das war schon völlig normal und davon gibt es ganz, ganz viele Geschichten in der Region. Also es gibt, glaube ich, keinen, der hier groß geworden ist, der die Geschichte nicht erzählt.
Dann fragt sich mich sofort, wie viele Male bist du reingefallen?
Ja, ich habe Glück gehabt.
Und wie oft ist der Fußball reingefallen?
Ja, häufiger, genau.
Ach so, wenn man dann genau daneben Fußball gespielt hat, okay, ja gut, okay, ekelhaft. Okay. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Das ist einfach.
Ja, aber ich finde, man muss auch so ein bisschen hinkommen, weg von diesem Abwasser-eklig, sondern eher hingehen und mal gucken, okay, was bringt denn das eigentlich mit sich, so Abwasser? Also gerade auch, wenn es dann um die Richtung geht, was kann man aus Abwasser gewinnen? Da habt ihr auch ein paar Folgen drüber gemacht, so diesen Mindset, der sich so ein bisschen ändert, hin zu, was war nochmal so ein Spruch hier, there is no waste water, just the waste of water. Also echt nicht sagen, Kläranlagen gar nicht so ansehen, dass, okay, da kommt das eklige Wasser hin und wir müssen irgendwie darauf Acht geben, dass wir es wieder reinigen, sondern das Ganze eigentlich so als Chemiefabrik ansehen.
Also wenn du das so ansprichst, ich frage mich immer, warum man, wir sehen das oft zu technisch, ne? Das ist ja jetzt auch bei diesem Projekt jetzt so, dass es oft sehr technisch gesehen wird. Was ich mich immer frage, ist, warum man zuallererst zum Rechen läuft in der Kläranlage. Ich würde eine Kläranlagenführung so anfangen, dass ich zuerst zum Auslauf der Kläranlage gehe und sage, guck mal, sauberes Wasser. Ne? Das ist eigentlich das, was man viel mehr betonen sollte bei dem Ganzen, dass es um sauberes Wasser geht und nicht darum, vorne kommt das dreckige Wasser rein. Ne? Das
ist bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Sensationsgedrungene, die Kids oder sonst wen erstmal hinzuführen, zu gucken, was holen wir alles draus, das gibt's da alles drin. So ein bisschen der Schocker. Aber ich bin komplett bei dir, einfach so diesen Mindset zu ändern und zu sagen, ey, das ist was total Gutes und guck mal, was wir hier schaffen. Also wenn man zum Beispiel jetzt bei Google Earth mal reinguckt, bei der Kläranlage in Dienstlaken, das ist ja echt schon, der ist die Emscher richtig breit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, 10 Meter bestimmt irgendwie so. Und man sieht echt aus bei Google Earth, wenn du von oben guckst, wie dann so braunes Wasser reingeht und in die Kläranlage und später dann blaues Wasser raus.
Und ohne Photoshop, ne?
Ohne Photoshop.
Ja, Wahnsinn. Die Kläranlage in Dienstlaken, wir können ja auch mal den Wasserweg nochmal nach oben gehen. Mich würde mal die drei großen Bauwerke, ne, also gerade Dienstlaken, würde mich mal interessieren. Welche Wassermengen kommen da insgesamt an, von den Volumenströmen her? Und wie ist die Kläranlage aufgebaut? Oder vielleicht mal.
Boah, also ich
bitte. Ich muss mal gucken, welche Volumina in Dienstlaken gemacht werden. Das ist unsere größte Kläranlage. 3,53 Millionen Kubikmeter pro Jahr.
Pro Jahr. Hm.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe da 4 Monate Praktikum drauf gemacht und meine Thesis geschrieben und ich wusste die Zahl gar nicht.
Ja, also genau. ich finde, das ist ja das Technische, ne? Ich sag mal, ich habe selber das erlebt, ich war in Bottrop an diesem einen riesen Pumpwerk, was dort gebaut wurde, und bin da runter, bin oben mit Helm dann rauf und sind wir runtergelaufen. Da fühlt man sich ja wirklich wie so ein kleiner Mensch, sag ich mal. Wenn man da reinschaut in diese Bauwerke, die Dimensionen sind ja groß. Jetzt, das ist ja die technische Dimension. Wenn wir große Zahlen erzeugen können, ich sag mal, die emotionale Dimension ist ja vielleicht dann auch nochmal wichtig, ne, dahinter dann zu sagen, okay, was kommt denn danach, wenn wir sagen, wir haben das jetzt fertig? Hat man dann nicht Angst wieder, dass das mal wieder absackt, oder sagen wir, das ist wirklich so fertig?
Betrieb da. Nein, die Bergsenkungen sind vorbei im Ruhrgebiet. Da können wir völlig entspannt sein. Man hat oben noch ein paar Tagesbrüche. Das passiert ja auch bei euch in der Stadtverwaltung immer mal wieder. Das ist ja ein Tagesgeschäft. Aber da von größeren Bergsenkungen sind wir verschont.
Okay. Das heißt, wir haben das eigentlich soweit quasi vorbei. Dann frage ich mich dann sind ja quasi alle Grundstücke an der Emscher, werden ja dann mega aufgewertet. Ich habe das in diesem blauen Wunder, habe ich dann gesehen, die sie vorher so sagen, ich lebe an der Köttelbecke, jetzt ist mein Grundstück ja das Zehnfache wert. Müssen die irgendwie mitfinanzieren? Oder wer hat das denn alles bezahlt? Das ist dann alles aus Gebühren bezahlt worden? Oder wurde das irgendwie gefördert? Oder?
Also wir haben bei der Finanzierung die Situation, dass wir das als Kredit aufnehmen, die Summe zunächst mal, bei der NRW-Bank und der Europäischen Investitionsbank mit sehr langfristigen und günstigen Zinsen. Und das, was wir an Abschreibungen und Zinsen dann veranlagen, das wird über unsere Beiträge dann auf Bergbau, Industrie und Kommunen umgelegt. Und die Kommunen machen aus unseren Beiträgen dann wiederum Gebühren. Und wenn man das bei den Emscher-Kommunen anguckt, dann sind unsere Beiträge, die wir verlangen, ungefähr 35-40% des Gesamtgebührenhaushalts. Der Rest des Gebührenhaushalts ist dann die städtische Stadtentwässerung, also das, was dann vom eigenen Hausanschluss bis zum Hauptsammler geschieht. Wir als Emscher-Genossenschaft übernehmen ja sozusagen ab dem Hauptsammler.
Mhm. Ja, okay.
Genau. Ja. Oder kurz dafür, also den anderen Part, wir haben jetzt noch bestimmte Punkte, sage ich mal. Also die Emscher-Genossenschaft gibt uns dann Anschlusspunkte, und wir als Stadtentwässerung sorgen dann dafür, dass bestimmte Kanäle, die wir noch haben, die noch in die Gewässer einleiten, an diese Punkte angeschlossen werden und finanzieren das mit Gebühren, das ansteht. Und was der Klaus gerade angesprochen hat, ist echt so ein Punkt, wo man die Bürger auch mit abholen kann. Also klar, Leute wollen nie eine Baustelle vor sich haben, aber wenn du dann denen mal klar machst, was sie eigentlich für einen Mehrgewinn daraus ziehen, also auch finanziellen Mehrgewinn, nicht nur Lebensqualität, Gestank und so weiter, sondern wirklich, dass die Grundstücke auch an Wert gewinnen, das ist immer recht beruhigend, sage ich mal, ist immer ein ganz gutes Argument.
Ja, da habe ich mir ja schon gefallen. Da hätte man sich vorher alle Grundstücke sichern müssen am Emscher-Kanal und die dann teurer wieder verkaufen müssen. Dann. Aber gut, hätte man vor 30 Jahren wissen müssen, hätte man gleich sich... Ja. Gleich zur Geburt ein Grundstück mit Sebastian.
Okay. So. Ja. Ich meine, manche Grundstücke, ich habe mal so eine Zahl irgendwie von den Liegenschaften gehört, irgendwie so 7-9% irgendwie des Investitionsvolumens für den Emscher Umbau gehen tatsächlich dann von den Liegenschaften aus für den Kauf von Grundstücken. Stimmt die Zahl so richtig?
Ich rechne gerade, wir sind schon mindestens im zweistelligen Millionenbereich, was die Liegenschaftskäufe angeht. Das glaube ich schon.
Okay, dann gehen wir noch wieder zu dem Film zurück. Was ist passiert denn jetzt alles an der Emscher hinan? Also man kann wieder angeln, sage ich mal. Was ist der größte Fisch, den man da angeln kann? Wisst ihr das?
Hier hinter mir, Landschaftspark Duisburg-Nord, da ist der abgetrennte Altarm der Emscher. Die Emscher-Mündung musste ja mehrfach nach Norden verlegt werden. Das ist inzwischen offizielles Fischereigewässer. Okay. Und da kann man angeln. Und da hat sogar jemand mal 1,5 Meter Fisch rausgeholt. Also richtig schön.
Okay. Also angeln kann man wieder. Ihr habt Radwege gebaut. Das heißt, gibt es da auch einen Emscher-Radweg? Heißt der dann richtig so? Ja. Bewerbt ihr das? Gibt es da ein Radrennen die Emscher entlang? Ist sowas geplant?
Das kommt noch. Erstmal muss er fertig werden.
Okay, also ist auch noch nicht ganz fertig. Dann haben wir, was ist noch?
Weinbau. Übernachtungsmöglichkeiten habe ich auch gesehen. Ja, ne? Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten auf einer alten Kläranlage.
Genau, in Bottrop, im Bernepark. Da kann man, man zahlt so viel, wie man möchte, kann man dann in einem Kanalrohr, in einem Originalkanalrohr übernachten.
Und ist das ständig ausgebucht oder ist das, ich meine, jetzt ist wahrscheinlich während Corona, ist es nicht möglich, wahrscheinlich das zu machen, aber genau. Wie ist das sonst? Wen muss man fragen dazu, dass man da übernachten darf?
Parkhotel.de. Einfach dann gucken, kann man umsonst machen und im Sommer ist das immer richtig gut ausgebucht.
Parkhotel.de. Okay, das habe ich mir euch mal überlegt, das mitzumachen. Und ja, also es ist ja auch so eine Nacht, ich habe es nur gesehen, ihr habt dann auch Wein, den ihr anbaut.
Das ist die schönste Geschichte. Wir haben jetzt am Phoenixsee 99 Reben gepflanzt, Phoenixreben, so heißt sogar dann die Rebsorte. Und dort wollen wir dann, oder haben wir jetzt im fünften Jahr einen tollen Weißwein, den man gut trinken kann. Wir gehen jetzt weiter. In Dortmund-Barup haben wir einen wunderbaren zweiten Weinberg mit 300 Reben und sind jetzt gerade dabei am Wasserkreuz, wo die Emscher unterm Rhein-Herne-Kanal entlangläuft, Castrop-Rauxel, Recklinghausen, wird jetzt ein 3 Hektar Weinberg angelegt. Also die Emscher-Genossenschaft wird zur Winzer-Genossenschaft. Und wir werden dann sicherlich so um die 9.000, 10.000 Flaschen pro Jahr an gutem Wein produzieren.
Okay. Die dann also
man steckt schon wirklich viel Aufwand beziehungsweise ja, Aufwand rein, um das Ganze mal wieder so ein bisschen attraktiver zu gestalten, auch gerade von den Köpfen her, ne? Dass das mal wieder so ins Bewusstsein kommt, oder es ist nicht mehr der stinkende Fluss, sondern es ist ja in guter Benutzung für die Öffentlichkeit, um irgendwie Attraktionen zu schaffen und ja wieder ins Leben zu integrieren.
Gibt es denn auch kritische Stimmen? Ich sag mal, wir haben jetzt viel gelobt und das ist ja auch, hört sich auch wieder ein super Projekt an. Gibt es denn auch kritische Stimmen oder Probleme bei dem Ganzen, wo man sagt, da muss man besonders drauf achten oder das sind so die Herausforderungen, die noch entstehen bei dem Ganzen?
Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, haben wir natürlich mit einer Herausforderung zu tun. Nämlich, wie viel natürliches Wasser speist eigentlich die Flüsse? Gerade die Nebenläufe haben da ein gewisse Herausforderung. Wir bemerken, dass durch den Klimawandel wir eben auch ein Trockenfallen der Bachläufe gerade im Sommer erleben. Und wenn man jetzt sozusagen so ein riesiges wasserwirtschaftliches Projekt macht, wo man ja dann die Gewässer eben auch renaturieren will, und dann erlebt man in Dienstlaken am Rotbach, erleben wir das jetzt schon, wenn dann im Sommer da kein Wasser mehr ist. So, was macht man dann? So, dann kommen so Fragen wie Klimaanpassungsprojekte, wie kann ich Regenwasser speichern, wie kann ich mehr Wasser abkoppeln, wie kann ich Entsiegelung vorantreiben zur Stärkung des natürlichen Grundwasserkörpers. Da kommen alle Fragen der Klimaanpassung dann so richtig auf uns zu. Und das wird ein Thema sein, das wird in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich, uns noch beschäftigen.
Also ich habe das mal in Spanien, da habe ich das zum Beispiel mal in Murcia erlebt. Da hat man das Wasser am Ende der Stadt zurückgepumpt an den Anfang der Stadt, damit in der Stadt immer Wasser fließt. Also kein Scherz, da hat man wirklich, damit man den Bachlauf ständig wasserführend hat, wirklich am Ende der Stadt das Wasser teilweise aufgefangen und wieder zum Anfang gepumpt, dass immer der Bachlauf immer auch zur Klimakühlung Wasser einfach hatte, ne? Nicht so ein Kreislauf dann war. Also es war schon ein bisschen... Hat mich überrascht zum Beispiel, dass man sowas macht.
Ja, aber das ist schon echt ein Thema, dass man, also gerade in Herten haben wir da auch ja viel mit zu kämpfen, sage ich mal, also haben hohe Bestrebungen, Wasser abzukoppeln, Leute dazu zu kriegen, dass die lokal Wasser versickern lassen, um Wasser in die Bäche reinzubekommen, um wenn wir dann auch in Richtung, also der erste Step ist ja, die Kanäle zu bauen und das Abwasser aus den Flüssen rauszukriegen. Danach geht es dann eben in die ökologische Verbesserung der Flüsse. Und dann brauchen wir genügend Wasser, um eben auch eine biologische Vielfalt herrichten zu können. Da ist dann auch, das ist auch so ein Ding, also man probiert da auch viel zusammenzuarbeiten zwischen der Emscher Genossenschaft und den Kommunen. Ich mache hier viele Projekte, wo ich dann tatsächlich über Förderung auch Leute dazu bringen kann, lokal zu versickern. Anderer Punkt natürlich auch, das ist, ich meine, aber auch fast deutschlandweit so, man spart die Niederschlagswassergebühr, wenn man lokal versickert. Also hat auch finanzielle Vorteile.
Dazu kann ich nur mal sagen, ein Entwicklungsprojekt, wo ich seit 5 Jahren dran arbeite, die Wasseruhr für Abwasser, sage ich euch. Wenn man das hätte, würden die Leute sofort so viel auskoppeln, wie geht. Das sollte, der DWA-Präsident hat das jetzt mal gehört, ja? Uli, du bist ja auch DWA-Präsident. Ich habe das jetzt schon jede Menge Leuten vorgeschlagen, wenn man mal ein Forschungsprojekt ausloben würde, 5 Millionen für den, der eine Wasseruhr, die zuverlässig Wasser im Abwasserbereich misst. Ich sag nur, im Osten hatten wir das ja, deswegen gibt's ja die unsere Firma auch, sag ich mal, wir hatten da 300 Liter pro Einwohner verbraucht, auf einmal kriegt jeder eine Wasseruhr, auf einmal verbraucht man nur noch 100 Liter pro Einwohner. Und wenn man das für Abwasser hätte, würden die Leute ganz schnell ihr Regenwasser auskoppeln, weil sie jeden Liter ihr Regenwasser dann bezahlen müssten. Wäre vielleicht eine Idee, die man sich überlegen könnte, um das zu machen. Aber
auf jeden Fall, super viele rufen ja schon an wegen der Wasseruhr normal, um sie sich installieren zu lassen. Leute wollen Geld sparen. Also wenn du das Bewusstsein drin hast, du hast Zahlen, du kannst es vergleichen und dir wird klar, okay, es macht einfach für alle Sinn, es macht auch für mich, für meine Geldtasche Sinn, dann setzt es um.
Na, also die Idee habe ich schon länger mal gehabt, weil das würde dann vielleicht den Bürger zuerst dazu bewegen, was zu tun, bevor du ihn immer ermutigen musst, was zu machen. Ne? Wenn er selber am Geld der Leute scheitert es ja dann oft. Ne?
Ja. Aber was mich mal noch interessieren würde, ist neben diesen ganzen technischen Dingen. Wie sieht das denn aus mit, ich sag mal, allen Beteiligten in diesem Prozess? Sind ja nicht nur irgendwie Ingenieure beteiligt, ist ja auch die Politik oder andere Interessenvertreter beteiligt. Wie ist das da? Das ist ja ein Riesenprojekt europaweit, ne? Gibt es da irgendwie Reporting-Stellen, wo man dann dauerhaft sagen muss, wie es läuft, was ist? Vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben. Das würde mich mal interessieren.
Ja. Wir haben ja einmal eine interne wie soll man sagen, selbst aufgelegte Verpflichtung, genau darauf zu gucken, wo stehen wir. Das heißt, wir haben einmal unsere eigenen Projektleiter, unsere eigenen Ingenieure, die ihr Projekt kontrollen und dann natürlich auch intern das aggregieren. Dann haben wir eine interne Controlling-Abteilung, die drauf guckt. Wir haben die interne Revision, die drauf guckt. Wir haben also schon mal ein internes System. Dann haben wir beim Jahresabschluss Wirtschaftsprüfer, die drauf gucken. Wir haben auch noch Rechnungsprüfer von unseren Mitgliedern, Entsandte, die auch noch drauf gucken. Und dann haben wir natürlich die Banken, also die NRW-Bank und die Europäische Investitionsbank, die natürlich ganz viel Reporting haben wollen, denn die vergeben die Gelder und wollen davon natürlich auch dann die entsprechenden Berichte haben. Und unsere Finanzabteilung ist da schon ziemlich gut beschäftigt, damit die Berichte zu schreiben. Das ist schon wirklich ein großer Aufwand. Und was dann die politische Beteiligung angeht, wir haben einmal im Jahr eine große Jahreshauptversammlung, wo dann die Vertreter rund 150 aus den Mitgliedskommunen und Mitgliedsunternehmen zusammenkommen. Und dann tagt unterjährig der Genossenschaftsrat, also der Aufsichtsrat, der sich dann auch über alle Kennzahlen, alle Fortschritte, alle Bauprojekte, alle Entwicklungen intensiv berichten lässt. Und da sind dann im Aufsichtsrat eben die Oberbürgermeister genauso vertreten wie die Chefs der einzelnen Unternehmen. Da sind wir wirklich ganz breit aufgestellt.
Und auf kommunaler Ebene ist es auch so, dass man, also wir haben einen Rahmenvertrag mit der Emscher Genossenschaft, der geht natürlich auch durch den Rat. Und dann für die jeweiligen Flüsse bzw. Bäche haben wir Baudurchführungsverträge, die gehen dann auch durch den Rat. Also da haben wir auch eine politische Beteiligung, das muss abgesegnet werden.
Okay. Gut. Herr Petzl muss ja gleich wieder los. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge nicht ganz so lang, aber wir haben nochmal 5 Fragen zum Schluss.
Können wir beide beantworten, je nachdem wer...
An beide Beteiligten. Sind Sie bereit? Okay, erste Frage. Wir haben ja dieses Jahr wieder Bundestagswahlen. Was würde sich in unserer Wasserwirtschaft ändern? Sie sind ja auch Präsident der DWA, Herr Petzl, wenn wir eine grüne Regierung hätten.
Jetzt schwank ich gerade zwischen einer ehrlichen und einer politischen Antwort.
Naja. Beides. Das müssen Sie ja auch
antworten. Die Krawatte ist rot.
Ja, genau. Es geht ja auch rot-grün. Es geht ja auch rot-grün. Der Scholz, der kann ja noch Gas geben.
Ich bin ja nicht völlig verrückt. Also ich glaube, natürlich schlägt mein Herz irgendwie, aber ich glaube, dass, also jetzt die politische Antwort ist, Egal, wer die Wahl gewinnt, er wird mehr fürs Thema Wasser tun müssen. Er wird das Thema Klimawandel, Klimaanpassung stärker berücksichtigen müssen. Und meine ehrliche Antwort ist, ich befürchte, dass das Thema Wasser bei allen Parteien noch nicht den notwendigen Stellenwert hat.
Okay.
Okay, aber wir sind doch auf einem guten Weg. Also das müssen wir vielleicht noch kurz dabei bleiben. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu diesem Politikmemorandum der DWA sagen. Der Herr Bröker hat ja in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen was gesagt. Du bist ja auch DWA-Präsident, vielleicht sagst du noch mal kurz, wir hören ja auch viele unserer Mitglieder auch zu. Was sind so die Ziele aus DWA-Sicht in die Richtung nochmal? Das wäre vielleicht doch nochmal wichtig.
Ja, wir versuchen uns als DWA ja als Stimme der wissenschaftlich-technischen Vernunft zu positionieren und machen ja das untergesetzliche Regelwerk. Und uns geht es darum, sozusagen der Politik zu signalisieren, es gibt Themen, um die müsst ihr euch kümmern, die müsst ihr regeln. Da müsst ihr euch zu positionieren. Also Thema Abwasserabgabe. Gibt es da eine Reform? Hat die noch im Moment überhaupt eine Lenkungswirkung oder müsste nicht endlich eine Reform kommen, die eine Lenkungswirkung hat und die dann den Bau von vierten Reinigungsstufen befördert? Wie ist es mit dem Thema Reuse? Müssen wir nicht viel stärker solche Zukunftsthemen aufmachen? Was ist mit dem Thema Klimaanpassung? Müssen wir als Politik nicht viel stärker bei der Stadtplanung in der Phase 0 drauf gucken, wie sieht es mit den Wasserthemen aus? Oder ein Thema, was man jetzt in Brandenburg ganz gut sieht, da kommt Tesla hin, alle freuen sich, wenn da viele Arbeitsplätze entstehen, aber ob da wasserhaushaltstechnisch so eine Ansiedlung überhaupt Sinn macht und nicht möglicherweise ein ganzes System gefährdet, da guckt dann keiner drauf. Das heißt, wir werden auch solche Fragen als Wasserwirtschaft viel stärker selber anpacken müssen, aber von der Politik auch hören müssen, wie machen wir da weiter?
Also wir werden das auch nochmal verlinken, das Ganze. Das ist aus meiner Sicht eine mega gute Zusammenstellung der aktuellen Themen, die wir haben. Ich weiß nicht, wie weit man auf kommunaler Ebene damit zu tun hat, Sebastian. Aber du musst in der jungen DWA, sind wir ja eigentlich gut dabei, auch zu diesen Themen mittlerweile eine Position zu beziehen, ne, sag ich mal.
Ja. Also wir probieren auf jeden Fall, was das Thema Klimafolgenanpassung anbelangt, sehr aktiv zu sein. Gerade weil das Bewusstsein schon klar da ist, dass man über Wasser da viel machen kann. Also in Richtung Mikroklima zum Beispiel kann man sehr aktiv sein und hat einen großen Einfluss haben.
Daniel, dann weiter.
Nächste. Gut. Nächste Frage. Das ist eine klassische Frage, die stellen wir vielen Gästen. Zentrale oder dezentrale Abwasserentsorgung? An beide.
Zentral in Ballungsräumen, dezentral ländlich.
Würde ich auch sagen. Also einfach dadurch, dass man, wenn man es dann zentral macht, auf die große Masse besser eingehen kann und dementsprechend auch effizienter klären kann.
Alles klar. Privater oder öffentlicher Betrieb von abwassertechnischen Anlagen?
Boah, auf jeden Fall öffentlich. Durchgehend öffentlich. Also ich kenne, ob es jetzt Trinkwasser ist oder Abwasser, ist meine persönliche Erfahrung, dass gerade weil es eine gemeinschaftliche Sache ist, dass es immer in öffentlicher Hand sein sollte. Extrembeispiel vielleicht, ich habe im Bachelor auf den Philippinen meine Thesis geschrieben und da ging es um Trinkwasser von einem Privaten. Und eigentlich war der Aufhänger, dass tatsächlich das Trinkwasser, obwohl es rein rechtlich gesehen trinkbar sein sollte, das nett war. Und das ist ganz, ganz schwierig, teilweise die Leute hier rauszuholen. Also man muss den Hintergrund verstehen, dass ein Unternehmen ist dafür da, Gewinne zu erzielen. Das ist die Haupt, der Hauptanlass, sage ich mal. Und das bringt dann manchmal Situationen zustande, die eben nicht für die Gemeinschaft von Vorteil sind. Und daher auf jeden Fall ganz klar gemeinschaftlich.
Und volle Zustimmung.
Okay, sehr gut. Da sind Sie sich einig. Herr Petzl, 2022 ist der Bau des Emscher Kanals ja abgeschlossen. Das Projekt haben Sie dann erfolgreich zu Ende geführt. Was ist das nächste erfolgreiche große Projekt für Sie?
Ich glaube, wir werden ja dann in die Renaturierung des Emscher Hauptlaufs einsteigen. Wir werden die Frage von Hochwasserschutz und Deicherneuerung bei gleichzeitiger bei gleichzeitigem Bau der vierten Reinigungsstufe angehen. Wir werden die Themen Klimafolgenanpassung ganz massiv im Ruhrgebiet ausspielen. Wir haben ja gemeinsam mit den Kommunen erreicht, dass wir bei der Emscher-Genossenschaft so eine Serviceorganisation andocken, die fürs gesamte Ruhrgebiet die Klimafolgenanpassungsmaßnahmen koordinieren soll. Und da können wir jetzt in den nächsten 10 Jahren eine 250 Millionen Euro verbauen. Also wir haben dann auch noch eine Reihe von Reinvestmaßnahmen bei uns auf dem Schirm. Also ich glaube, wir werden garantiert nicht arbeitslos. Wir werden mit vollem Schwung weitermachen und wir werden jetzt vielleicht als Emscher-Genossenschaft nicht mehr 607 Millionen Euro, 600 bis 700 Millionen Euro pro Jahr investieren, sondern dann nur noch 350 bis 400 Millionen. Also die Bauwirtschaft wird weiterhin ihre Aufträge ganz kräftig bekommen und auch sinkende Preise, wie zu Anfang erhofft, da würde ich nicht unbedingt eine Flasche Wein wetten.
Schade. 300 Millionen Euro, manche würden sagen Peanuts, für andere ist das ein ganzes Jahresgehalt, ne? Das Känguru-Manifest lässt grüßen. Shoutout da draußen. Jetzt muss ich die letzte Frage noch stellen.
Das interessiert mich nochmal bei Sebastian in Herten, um ein bisschen die Lokalität wieder einzuordnen. Was ist bei euch so das nächste größte Bauthema oder wo sitzt du gerade dran?
Also bei uns ist es eigentlich, wie gesagt, die erste Phase ist, dass wir das Abwasser aus den Gewässern rauskriegen. Die zweite ist dann Revitalisierung der Gewässer. Das steht so das bei uns an. Und danach geht es eigentlich erstmal darum, auch zu gucken, ja, die Einleitstellen, also es ist jetzt so mein nächstes Projekt, nachdem ich die Anschlusspunkte fertig habe, ist zu gucken, wie ist denn die Wasserqualität der verschiedenen Einleitungen. Also zum Beispiel, wir haben ja Filtrationssysteme bauen lassen, teilweise Sidi-Pipe, sagt euch das was?
Mhm.
Also solche Sachen und da ist natürlich festzustellen, funktionieren die eigentlich auch alle richtig? Also das wäre so das nächste Ding.
Das ist ein Riesending, wenn du die ganzen Versickerungsanlagen,
ich weiß, ich hoffe, da kommt nichts Schlimmes bei raus.
Bitte prüfe nicht meine Versickerungsanlage meiner Einfahrt hier in Mötzingen. Das ist die Angst bei vielen. Betrieb ist halt auch immer ein Riesenthema, ne? Da wird immer mehr kommen, das ist so.
Total. Und dann ist das Nächste, was so eher anstehen wird und, denke ich, eine Riesenherausforderung sein wird, ist, man muss dann ja auch die Qualität in den Kanälen selber sicherstellen. Also Monitoring innerhalb der Kanalsysteme, das wird auch nochmal eine Riesenaufgabe werden, wo auf jeden Fall viel Arbeit auf uns alle zukommen wird.
Alles klar. Dann habe ich nochmal zwei persönliche Fragen. Ruhrgebiet erinnert einen ja immer an Fußball. Ne?
Oh.
Und jetzt, ich glaube, das interessiert halt jeden, der zuhört. Ne? Welcher Fußballfan sind Sie?
Schalke.
Okay, zu aktuellem Zeitpunkt schade.
Also, gerade wenn du Dortmund-Fan bist, ne?
Und ich bin praktisch Dortmund-Fan, ne? Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben.
Ich hätte gewusst, wäre ich gar nicht Erster gekommen.
Ja, sehr gut. Deswegen habe ich der Bayern ist halt, Bayern ist 9-mal Meister geworden, da bin ich zu Hause, von daher könnt ihr mich beide hassen und seid ihr.
Sebastian, kannst du noch einlenken?
Boah, ey, ganz ehrlich, ich liebe Fußball. Ich habe super lange Fußball gespielt. Ich war Bambini-Fußballtrainer, aber tatsächlich bin ich kein Vereinsfan mehr.
Nicht also, mehr? Von welchem Verein warst du denn
mal? Ich war lange Bayern-Fan.
Okay.
Ja, das alles hat richtig gemacht. Dachte ich auch am Anfang, aber ganz ehrlich, ne, ich habe dann irgendwann so, was vielleicht vielen Bayern-Fans so passiert, die emotionale Schiene verloren dabei. Ja, also wo ich gemerkt habe, so das ist es, es greift mich einfach nicht mehr, wenn die gewinnen. Habe ich gemerkt, okay, dann bist du auch kein Fan. Aber Fußball gucke ich super gerne.
Du hast jetzt mehr Chancen. Du hast ja immer gesagt, du willst Präsident von Schalke nochmal werden. Vielleicht ist das Amt jetzt einfacher zu haben.
Ich glaube, die wollen mich nicht.
Und wenn du die zurück in die erste Liga führst, dann bist du für immer Gott.
Also ja, das wird stimmen, aber ich glaube, es gibt so Dinge, die bleiben am Ende Träume.
Okay. Eine Frage haben wir noch.
Eine Frage haben wir noch. Wein oder Bier?
Wein.
Wein würde ich auch sagen.
Alles klar. Gut, wir haben die Anfangsfrage schon geklärt, ne? Also auf sinkende Baupreise können wir hier nicht hoffen, leider in Deutschland, aufgrund der M-Share, vielleicht aufgrund anderer Umstände, aber das werden wir alle noch nicht wissen aktuell. Gut.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Kriegt man noch Karten für die Eröffnung der M-Share-Mündung?
Ja, herzliche Einladung.
Echt jetzt?
Können wir gemeinsam machen und dann gibt's auch einen Schluck Wein.
Ich würde da echt gern kommen. Das wäre für mich echt. Ist das limitiert oder? Ich meine, hoffentlich ist Corona dann vorbei. Wir sind alle geimpft, wie auch immer. Und wann ist das geplant? Kann ich mir das in den Kalender schreiben?
Also wir werden das Pumpwerk, das letzte Pumpwerk und den gesamten Abwasserkanal Emscher im August in Betrieb nehmen. Mhm. Da gibt's eine große Feier. Da kann man dazukommen. Und die Öffnung des Rheindeichs erfolgt dann im nächsten Jahr. Man kann sich also beide Geschichten angucken, wenn man mag.
Ich komme zu beiden. Ich finde das total spannend.
Und, okay.
Gibt es da eine Rückmail dann oder so?
Ich lade einfach ein.
Okay. Ich wollte gerade fragen, geschlossene Gesellschaft oder
nochmal? Nein, jeder kann kommen.
Okay. Gut. Da gibt es ja bestimmt auf Social Media bei dir auch vielleicht eine Info dazu. Ansonsten folgt alle dem Uli und uns auch natürlich bei Social Media. Du bist ja auch auf allen Plattformen irgendwie unterwegs und verbreitest gute Nachrichten, wie es weitergeht. Instagram, Facebook sieht man dich und so weiter. Sebastian, ich weiß nicht, ob du auch unterwegs bist, aber bei Instagram haben wir uns ja kennengelernt. Kann man dich auch finden, ne? Sebastian Mika.
Ich bin so einer von diesen Social Media Nutzern, die immer nur zugucken, aber selber überhaupt nicht aktiv sind.
Ja, also man findet dich aber trotzdem da, wenn man dich suchen will. Ansonsten verlinken wir die Profile unter unseren Shownotes.
Daniel. Okay, also ja, möchten Sie nochmal was unseren Zuhörern mitgeben? Das wäre meine letzte Frage.
Die Wasserwirtschaft ist viel besser als Ihr Ruf.
Okay, finde ich ein gutes Schlusswort.
Sebastian? Ja, eigentlich auch in dieselbe. Also einfach mal damit auseinandersetzen, was steckt eigentlich dahinter und dann merkt man auch, wie spannend das alles eigentlich ist, weil, das darf man nicht vergessen, Wasser ist einfach ein Thema, das berührt so viele verschiedene Punkte, da kann man in so vielen Bereichen aktiv sein, einfach mal reingucken, sich überraschen lassen, ist begeistert.
Alles klar, dann vielen, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab.
Also bis dahin, Leute. Ja. Ciao.
Tschüss. Tschüss.